Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Wir wiederholen nicht nur, was andere gesagt haben. Wir können aus eigener Erfahrung bezeugen, dass der Herr sich uns persönlich geoffenbart hat, dass er wirklich durch sein Wort und durch seinen Geist zu uns gesprochen hat, dass wir als Schafe seiner Weide seine Stimme gehört haben und dass auch wir unsere Erlebnisse mit ihm machen durften. Welch eine Gnade, welch ein Vorrecht, in einer Welt zu leben, die wirklich im Argen liegt, wie die Heilige Schrift es sagt. Im tiefen religiösen und politischen Betrug. Ach, Bruder Huber sagte mir vorhin, das hatte ich gar nicht mitbekommen in den Nachrichten, dass der Papst einen Palästinenser als Oberhaupt in Jerusalem eingesetzt hat. Man hört und sieht, und wie wir es oft genug gesagt haben, und das wollen wir heute hier nicht tun, dass wir uns in die Offenbarung hineinbegeben. Heute ist ja Ostern, aber Gott sei Dank, der unsere Herzen aufgetan, unsere Augen mit Augensalbe gesalbt hat. Und das war nur möglich, weil wir ihm in diesen Tagen Gehör geschenkt haben. Ich habe es gestern in Villach gesagt, da war der Präsident der Geschäftsleute des Vollen Evangeliums und andere anwesend in der Versammlung. Ich habe es einfach sagen müssen, nicht die Atmosphäre, nicht das, was wir erzeugen und durch Musik und manches andere mitbestimmen können, sondern das, was Gott gemäß seinem Worte tut. Darauf kommt es heute an. Sonst predigen und leben wir an Gott vorbei. Und eben das darf nicht geschehen. Bis zum heutigen Tage mag es zutreffen, dass andere mehr aufzuweisen haben, was dem Auge auffallen könnte, aber wartet nur die Zeit ab, bis es Gott gefällt, sein Wort an denen zu bestätigen, die es aufgenommen haben und als göttliche Verheißung und göttliche Substanz in sich tragen. Wie oft haben wir es gesagt? Gott ist der Gott seines Wortes, nicht der Deutungen der Menschen über das Wort. Und so werden wir auch jetzt in der Vollendung erfahren, was unsere Brüder und Schwestern am Anfang des Neuen Testaments erfahren haben. Alles ging gemäß der Schrift. Christus, unser Herr und Erlöser, wurde in Bethlehem geboren, wie in Micha Kapitel 5, Vers 1 geschrieben steht. Er hat seinen Dienst ausgeführt, wie in Jesaja 35 berichtet wird. Die Blinden werden sehen, die Lahmen werden gehen, die Zunge des Stummen wird jauchzen, und es geschah also. Es erfüllte sich auch, was in Jesaja 53 geschrieben steht: Der Mann der Schmerzen, den wir für nichts geachtet haben, verworfen, verkannt, abgelehnt, ging er seinen Weg über Gethsemane nach Golgatha. Aber jetzt kommt diese Kernwahrheit. Er nahm auf sich unser aller Sünden, unser aller Schuld, unsere Krankheiten. Er nahm alles auf sich und hat es an seinem Leibe an das Kreuz hinaufgetragen. Er nahm deinen und meinen Platz ein. Er litt an unserer Statt. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Auch Psalm 22 hat sich erfüllt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um mein Gewand haben sie das losgeworfen. Alles, ich hab's hier schon einmal gesagt und auch geschrieben, wenn Dr. Larkin, ein großer Bibellehrer, wenn er recht gezählt hat, dann haben sich damals 109 Weissagungen aus dem Alten Testament erfüllt. Und dennoch haben die Menschen es nicht erkannt. Genauso ist es heute. Die fromme Welt schaut mit Verachtung auf das, was Gott getan hat. Und wie treffend hat Bruder Brenhem immer wieder gesagt, die Menschen bleiben die gleichen. Sie danken Gott für das, was er in der Vergangenheit getan hat und leben in der Erwartung an das, was er zukünftig tun wird und gehen an dem vorbei, was er gegenwärtig tut. Und das ist immer die Not gewesen. Nun aber hat Gott einen Überrest zu allen Zeiten gehabt und es trifft auch auf unsere Tage zu. Selbst die Auferstehung ist ja deutlich vorausgesagt worden. Ich werde nicht zulassen, dass mein Heiliger die Verwesung sehe, noch dass seine Seele in der Hölle bleibe. Wir werden die Schriftstellen nachher noch lesen, damit ihr wisst, dass sie geschrieben stehen. Für uns, die wir gläubig geworden sind aus Gnade, ist doch der Tag der Auferstehung die Krönung unserer Erlösung, weil er den Tod und die Hölle und den Teufel überwunden hat, dürfen auch wir Überwinder sein. Er hat doch den Sieg nicht für sich, sondern für uns errungen. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Bruder Russ hatte schon erwähnt, sicherlich im Gedanken daran, dass wir alle, die wir ja einmal oder einige Male in Israel waren, es ist immer, und ich glaube, ich war 11 oder 12 Mal dort, es ist immer der Höhepunkt einer Reise, wenn man dort das Gartengrab sieht und es ist leer und man darf dem Herrn neu danken. Wir brauchen das leere Grab nicht zu sehen. Wir wissen, weil wir glauben, was im Worte gesagt wurde. Und deshalb brauchen wir dort nicht hinzupilgern. Es gibt hier ein Wort in Matthäus 28. Hier möchte ich Vers 5-7 lesen. Matthäus 28. Vers 5-7. Der Engel aber wandte sich an die Frauen mit den Worten: fürchtet ihr euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her, seht euch die Stätte an, wo er gelegen hat. Geht eilends nun hin und sagt seinen Jüngern, er ist von den Toten auferweckt worden und geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn wiedersehen. Beachtet wohl, was ich euch gesagt habe. Wir brauchen nicht zu scheuen, den Leuten zu sagen, kommt und seht euch die Stätte an, wo er gelegen hat. Ihr wisst, andere Religionen haben ihre Philosophien. Wir können mit Recht sagen, wie damals gesagt worden ist, er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Kommt her, so lesen wir es hier, sagte der Engel, kommt her, seht euch die Stätte an, wo er gelegen hat. Gelobt sei der Name des Herrn. Seht euch die Stätte an. Das Grab ist leer. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden. Wie vorhin schon bemerkt, die Auferstehung unseres Herrn ist so der Siegeshöhepunkt in dem Werk der Erlösung. Dem Leibe nach musste er sterblich werden, um für uns alle den Tod zu erleiden. Dem Geiste nach musste er der Herr sein über Leben und Tod. Und so hat sich der Herr, der Geist ist, in diese irdische Hülle getan und ist dem Fleische nach gestorben. Aber im Geiste ist er hinuntergegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Und als er damit fertig war, hat er das Gefängnis gefangen genommen, ist auferstanden, gen Himmel gefahren und hat den Menschen Gaben gegeben. Wir können es nachlesen in Epheser Kapitel 4 und anderen Stellen der Heiligen Schrift. Ich möchte einige Bibelstellen lesen, denn es ist immer gut, wenn unser Glaube im Worte Gottes gegründet ist. Wenn dann die Zweifel kommen, wenn die Prüfungen über uns hereinbrechen, dann brauchen wir einen Halt. Unser Glaube braucht einen Punkt, an dem er festlegen kann, unerschütterlich, unbeweglich glauben, wie die Schrift gesagt hat. Aus dem Hebräerbrief möchte ich einige Verse lesen. Als erstes Hebräer Kapitel 9. Hebräer Kapitel 9 von Vers 16. Hebräer 9 von Vers 16. Denn wo eine letztwillige Stiftung vorliegt oder ein Testament, da muss unbedingt der Tod dessen, der die Stiftung errichtet hat, nachgewiesen werden. Eine Stiftung, ein Testament wird ja erst nach Eintritt des Todes rechtskräftig, während sie durchaus keine Kraft besitzt, solange der Stifter noch lebt. Daher ist ja auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden, nachdem nämlich Mose jedes Gebot, wie das Gesetz es vorschrieb, dem ganzen Volke vorgetragen hatte, nahm er das Blut der Kälber und der Böcke, nebst Wasser und Scharlachwolle und einen Büschel Isop und besprengte damit, wie das Buch selbst, so auch das gesamte Volk, indem er dabei ausrief: Dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch angeordnet hat. Aber auch das Zelt und sämtliche gottesdienstlichen Geräte besprengte er in gleicher Weise mit dem Blute. Überhaupt wird beinahe alles nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen erfolgt keine Vergebung. Ihr Lieben, hier haben wir eine Parallele zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Auch der erste Bund ist durch das vergossene Blut der Tiere rechtskräftig geworden. Der neue Bund, das Neue Testament, mit allem, was darin geschrieben steht, ist rechtskräftig geworden, ist vollstreckbar, ist für uns da mit dem Augenblick, als Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz auf Golgatha starb. Er sagte in Matthäus 26, dies ist der neue Bund in meinem Blute. Irdisch, wenn jemand ein Testament macht und er stirbt, dann stürzen sich die Erben auf den Nachlass und jeder möchte am liebsten alles oder am meisten haben. Ihr Lieben, Gott hat uns alles hinterlassen. Jede Verheißung, die er gegeben hat, ist rechtskräftig geworden. Und deshalb steht geschrieben, dass wir Erben Gottes und Miterben Jesu Christi sind. Hier wird uns vor Augen geführt, dass der Stifter eines Testaments sterben muss, damit das Testament rechtskräftig wird. Lasst es mich heute im Namen des Herrn noch einmal deutlich ausrufen. Das Testament, der neue Bund, ist rechtskräftig geworden. Jesus Christus ist gestorben. Er wurde begraben und ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Er lebt. Und dann könnten die Ungläubigen fragen, ja, was haben wir davon? Und gerade darum geht's. Wenn all die anderen Religionen uns verkündigen hören, was hier heute verkündigt wird, dann schütteln sie den Kopf und gehen ihrer Wege, es sei denn, Gott spricht zu ihnen. Wir wissen, wovon wir reden. Es geschah um unsretwillen. In Christus hat Gott den neuen Anfang gemacht, den Anfang der neuen göttlichen Schöpfung. Er war der Erstgeborene unter vielen Brüdern und hat deshalb diesen Weg gehen müssen, um uns zu erlösen, auch von dem Leibe dieses Todes. Denn wir brauchen in der Ewigkeit auch einen Leib. Und deshalb musste der Herr in diesen irdischen Leib kommen und musste hier leiden und sterben, damit bei der Wiederkunft Jesu Christi dieses Sterbliche die Unsterblichkeit anziehen kann und das Vergängliche die Unvergänglichkeit anziehen kann, damit auch an uns erfüllt werde und gesagt werden kann: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Damit endet es noch nicht. Es geht noch weiter. Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir alle sagen Amen dazu. Amen. Denn es geschah ja für uns. Er hat uns die Erlösung gebracht. Er hat uns den Sieg gegeben. Er hat uns das ewige Leben geschenkt. Es ging also um uns. Lasst uns aus Hebräer 9 noch kurz weiterlesen. Hebräer 9, Vers 27 und 28. Und so gewiss es den Menschen bevorsteht, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, ebenso wird auch Christus, nachdem er ein einziges Mal als Opfer dargebracht worden ist, um die Sünden vieler wegzunehmen, zum zweiten Mal ohne Sünde denen erscheinen, die auf ihn warten, und zwar zum Heil. Wir glauben daran von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Den Menschen steht es bevor, einmal zu sterben und danach das Gericht. Jesus Christus ist gekommen, er starb, hat die Verurteilung, unser Gericht, auf sich genommen. Und wie die Schrift sagt, wer an ihn glaubt, ist vom Tode in das Leben hinübergegangen und kommt nicht in das Gericht. Damit ist das Endgericht gemeint. Aus Hebräer 6 möchte ich von Vers 13 lesen. Hebräer 6 von Vers 13. Nachdem Gott nämlich dem Abraham die Verheißung gegeben hatte, schwur er, weil er bei keinem Hören schwören konnte, bei sich selbst mit den Worten: Fürwahr, ich will dich reichlich segnen und dich überaus zahlreich machen. Und auf diese Weise harrte jener geduldig aus und erlangte das Verheißene. Menschen schwören bekanntlich bei dem Hören, und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung, so dass alle Widerrede ausgeschlossen ist. Aus diesem Grunde ist auch Gott, weil er den Erben seiner Verheißung, das Unabänderliche seines Ratschlusses in besonderem Grade deutlich dartun wollte, als Bürge mit einem Eid eingetreten, damit wir durch zwei unabänderliche Tatsachen, bei denen Gott unmöglich getäuscht haben kann, eine starke Ermutigung besäßen. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die uns eröffnete Hoffnung zu ergreifen, in dieser besitzen wir ja gleichsam einen festen und zuverlässigen Anker für unsere Seele, der bis hinter den Vorhang hineinreicht, wo Jesus als Vorläufer uns zum Heil hineingegangen ist, insofern er hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks geworden ist in Ewigkeit. Welch ein gewaltiges Wort! Mit welch einer Wucht hat Gott hier gesprochen! Welch eine Glaubensgewissheit und Glaubensstärkung ertönt und geht aus jedem Satz, aus jedem Vers, den wir gelesen haben, hervor. Gott kann nicht täuschen. Er ist selber wahrhaftig. Er muss zu seinem Worte stehen. Das geht nicht anders. Und hier ist er sogar als Bürge mit einem Eid eingetreten, damit auch diejenigen, die noch schwach sind im Glauben und manchmal Mühe haben, wissen, Gott hat sich selber für unser Heil verbürgt. Das konnte er ja, weil auf Golgatha das Heil vollbracht wurde. Jesus hat doch ausgerufen, es ist vollbracht. Gott ging kein Risiko ein. Er hat es tun können, weil die Erlösung bereitgestellt wurde. Ihr Lieben, es wäre schön, wenn wir an diesem Tage Gott in einer solchen Weise erleben würden, wo wirklich jeder Schatten des Zweifels, alles Mühen und jeder Unglaube beseitigt würde und wir tatsächlich begriffen, dass wir hier einen zuverlässigen Anker haben, der nicht irgendwo im Vorhof oder im Heiligtum, sondern bis hinter den Vorhang, nämlich in die direkte Gegenwart Gottes, vor die Bundeslade, vor den Gnadenstuhl. Bis dahin reicht er und wir dürfen fest verankert sein in unserem Herrn und Gott. Ihr wisst ja, der hohe Priester durfte einmal im Jahr im Alten Testament mit dem Blut der Versöhnung, das er da brachte, dann durfte er hinter den Vorhang treten, wo die Bundeslade war, der Krug mit dem Manna, der Stab Aarons, der Blüten geschlagen hatte, und dort, wo die beiden Cherube ihre Fittiche miteinander zusammenstoßen ließen, dort, wo Gott über der Bundeslade diesem Manne, der aufgrund des vergossenen Blutes eingetreten war, die Antwort für das Volk mitgeben konnte. Die Versöhnung geschah, ich habe vergeben. Und so geschah es am Kreuz auf Golgatha, dass unser Herr und Erlöser mit seinem eigenen Blute in das himmlische Heiligtum eingegangen ist. Der Vorhang zerriss, als unser Herr am Kreuz auf Golgatha starb. So sagt es die Heilige Schrift, von oben bis unten, nicht von unten bis oben, von oben bis unten in zwei Stücke. Das sollte anzeigen, hier hat die Hand Gottes, des Herrn, die Sache gemacht und kein Mensch. Gott macht alles wunderbar. Wie eben schon bemerkt, möge es dem Geist Gottes heute gelingen, uns froh zu stimmen, dankbar zu machen, dass wir biblisch wirklich gläubig werden und nicht mehr die Mühe mit uns selber haben und mit dem, was wir noch nicht sind, sondern einfach begreifen und im Glauben annehmen, wie geschrieben steht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir müssen das jeder für sich im Glauben von Gott annehmen und ihm dann dafür danken. Es gibt einen Vers im Propheten Jesaja im 1. Kapitel, der eigentlich dem von Gott getrennten Menschen, der ja in Sünden und Übertretungen geboren und dann weiterlebt, existiert. Hier spricht Gott der Herr durch den Propheten Jesaja in Kapitel 1 von Vers 18. So kommet denn her, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden auch rot wie Scharlach sind, sollen sie doch weiß werden wie Schnee. Und sind sie auch rot wie Purpur, sollen sie doch weiß wie Wolle werden. Und jetzt kommt der 2. Vers. Wenn ihr willig und gehorsam seid, sollt ihr die köstlichen Gaben des Landes genießen. Doch wenn ihr euch weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn hat gesprochen. Es ist einfach ein So spricht der Herr. Er gibt diese allumfassende, alldurchdringende Einladung der Menschheit. Kommet her zu mir, wir wollen miteinander rechten. Wenn eure Sünden blutrot wären, wenn sie sind wie Scharlach, sollen sie werden weiß wie Schnee, wie weiße Wolle sollen sie sein. Also bleibt kein Flecken und keine Runzel übrig. Und ich meine sagen zu müssen, Gott ist nicht ein Mensch, dass er teilweise vergibt und dann stößt es ihm wieder auf und dann kramt es wieder hervor und dann beginnt die Prozedur aufs Neue. Bei Gott beginnt ein neues Leben, sofern das Alte das Ende gefunden hat. Gott macht es nicht wie wir. Seid doch einmal ganz ehrlich. Wenn wir etwas zu vergeben haben, ach, wir vergeben an einem Tage so ganz und gar, so mit Freuden, mit Hingebung, mit Loben und mit Danken. Und wenn dann einige Tage rum sind und wieder so dies und jenes unseres Weges kommt, ja, dann ist die Stimmung schon wieder anders. Dann überlegen wir schon wieder und meinen, naja, so ganz war es ja wohl doch nicht. Bei Gott ist das eben doch ganz anders. Bei Gott ist die Vergebung und die Erlösung so vollkommen und ein für alle Mal getan. Wehe dem Menschen, der daran rüttelt. Und wohl dem Menschen, der zu danken beginnt und sich vom Feinde nicht mehr einflüstern lässt, dass da noch etwas zurückgeblieben sei. Damit kommt der Feind. Es gibt sogar Leute, früher habe ich die auch gekannt, die hatten ein Vergnügen, in dem Leben der Menschen zu graben, um dann noch möglichst etwas zu finden, was sie noch nicht gefunden haben. Im eigenen Leben haben diese Propheten und Prophetinnen überhaupt nicht geforscht. Aber sie wollten immer gern wissen, was noch im Leben der anderen nicht an die Oberfläche gekommen sei. Diese Menschen sind zu bedauern. Gott möge ihnen gnädig sein. Wir forschen weder in deinem noch in meinem Leben. Wir forschen in der Schrift und die Schrift sagt uns, dass am Kreuz auf Golgatha eine völlige und absolute Erlösung und Vergebung stattgefunden hat. Und wohl dem Menschen, der da Amen sagen kann. Und wohl dem Menschen, der noch mit Hiob ausrufen kann: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja, gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Doch Gott ladet uns ein. Er will ja mit uns ins Gespräch kommen und dann dürfen wir es ihm sagen. Und dann gibt er uns die Verheißung und die Zusage: Wenn unsere Sünden blutrot wären, sollen sie schneeweiß werden. Und wenn sie sind wie Scharlach, sollen sie weiß wie Wolle sein. Das ist schon die Einladung Gottes, die er im Alten Testament gegeben hat. Kommen wir noch zu Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2, auch ein sehr herrliches Wort, in dem uns die Weisung gegeben wird, die wir einfach nötig haben, damit unser Glaube standhaft ist und wir wissen, wie wir dem Feinde zu begegnen haben. Hebräer Kapitel 2 von Vers 7. Du hast ihn für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, ihn dann mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Alles hast du ihm unter die Füße unterworfen, dadurch nämlich, dass er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts von der Unterwerfung unter ihn ausgenommen. Bisher nehmen wir allerdings noch nicht wahr, dass ihm alles unterworfen ist, wohl aber sehen wir den, der für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt gewesen ist, nämlich Jesus, um seines Todes Leidens willen, dann mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmecken. Hier haben wir unsere Erlösung. Habt ihr das Wort Gnade in diesem Zusammenhang beobachtet? Er sollte ja durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmecken. Er musste für jeden den Tod schmecken, damit Gottes Gnade auf alle von ihm Erlösten kommen kann und die Vergebung und das Heil uns zuteil wird und der neue Bund mit allen Verheißungen darin rechtskräftig werden konnte. Ich lese noch weiter. Hier ist einfach so konzentriert zusammengefasst worden, wie es keiner besser könnte. Hebräer 2 von Vers 10. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, nämlich nachdem er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hatte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden hindurch zur Vollendung zu bringen. Und merkt euch auch jetzt den 11. Vers. Denn beide, sowohl der Heiligen, die als auch die, welche von ihm geheiligt werden, stammen alle von dem gleichen Vater her. Deshalb sagte Jesus: Ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ihr Lieben, wenn wir wiedergeboren wurden, dann geschah das durch den göttlichen Samen des Wortes und durch die Kraft des Heiligen Geistes, um neues göttliches Leben in uns zu bewirken. Darf ich fragen, wie viele glauben, dass Jesus Christus unser Erlöser ist, wie viele glauben, dass Gott uns begnadigt hat. Darf ich noch einen Schritt weitergehen? Wie viele können aus Überzeugung sagen, Gott ist mir Sünder gnädig gewesen? Ich habe Gott erlebt. Ich habe eine Bekehrung, eine Erneuerung, eine Wiedergeburt erlebt. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, dass ich ein Gotteskind geworden bin. Dann sagt Amen. Amen. Halleluja. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, wird doch deswegen verkündigt, damit Gott unter dieser Verkündigung die Zeugung vornehmen kann, damit Söhne und Töchter Gottes wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Nirgendwo kann der Geist Gottes besser wirken als hier unter der Verkündigung des Wortes. Denn drei sind's, die da zeugen: das Wasser, der Geist und das Blut. So schreibt es Johannes in seinem Briefe. Beide, sowohl der Heiligen, die als auch die, welche von ihm geheiligt werden, haben den gleichen Vater. Deshalb lehrte er uns beten: unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Gott ist mein Vater geworden. Ich habe den Geist der Sohnschaft empfangen und darf rufen: Abba, Vater. Welch eine Gnade, welch ein Vorrecht. Und dieser heutige Tag soll dazu dienen, dass Erlösung und Vergebung nicht nur verkündigt wird, sondern hier erlebt wird, mitgenommen wird. Heute, an diesem Tage, soll uns Heil widerfahren, wie der Prophet Jesaja an anderer Stelle sagte: und alle Welt soll das Heil unseres Gottes sehen. Menschen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen sind doch dazu bestimmt, selig zu werden. Und die Heilsbotschaft ist ja nicht nur eine Botschaft, sondern die Botschaft von dem Heil Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich lese noch weiter, und zwar nochmal Vers 11 bis zu Ende und dann auch Vers 12 und 13. Denn beide, sowohl der Heiligen, die als auch die, welche geheiligt werden, alle sind von dem gleichen Vater her. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, indem er sagt: ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Und an einer anderen Stelle: ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum: siehe, hier bin ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Halleluja! Nicht nur ein Sohn Gottes als Erstling, sondern viele Söhne und Töchter Gottes, die zur Erstlingsschar gehören. Und wie Johannes in seinem Brief schreibt: noch ist nicht offenbar geworden, was wir einst sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Aus Philipper Kapitel 2 möchte ich ebenfalls lesen. Philipper Kapitel 2, auch von Vers 7, Philipper 2, von Vers 7, er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Daher hat Gott ihn auch über die Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist, damit im Namen Jesus sich jedes Knie all derer beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Welch ein wunderbares, welch ein herrliches Wort. Er, der Herr war, wurde Knecht, erniedrigte sich, ging ganz in menschliches Wesen ein, um mit uns fühlen zu können, um uns zu verstehen, um so ein treuer hoher Priester zu werden. Deshalb steht auch geschrieben, Gott kann nicht versucht werden und versucht seinerseits keinen. Aber Jesus in seinem Fleischesleibe wurde er versucht, gleich wie wir. Er wurde uns gleich, damit wir ihm gleich werden könnten. Er nahm unsere Gestalt an, damit wir dann in sein Bild umgestaltet werden könnten. Noch die herrliche Stelle aus 1. Korinther 15, Vers 3. Wir könnten sehr viele Bibelstellen lesen, besonders an einem Tage wie diesem, an dem wir in besonderer Weise der Auferstehung unseres Herrn gedenken. Ich stelle es mir einfach majestätisch vor. Da waren die Jünger betrübt. Sie alle zerstreuten sich, gingen ihres Weges und sprachen, wir dachten, er werde Israel erlösen. Wir dachten, es geht nicht so, wie wir denken, es geht so, wie Gott will. Und es war im Willen Gottes, dass Golgatha stattfindet. Und so geschah es deshalb auch. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Jahre, in denen die Jünger mit dem Herrn gewandelt sind, nicht so viel für sie bedeuteten wie der Tag der Auferstehung, als sie ihn, der vor ihren Augen entblößt, verspottet, angespielt, geschlagen und gemartert wurde, ihr Herr, den sie lieb gewonnen hatten, dem sie folgten, dort hing er entblößt, entkleidet, eine Dornenkrone aufgesetzt, dort hing er. Was mag in den Herzen der Seinen vorgegangen sein? Oh, wie viel Verzweiflung mag da gewesen sein, denn sie verstanden die Schrift noch nicht. Aber er hatte gesagt, ich werde euch nach Galiläa vorausgehen. Und der Engel sagte denen, die zur Gruft gekommen waren, geht und saget meinen Jüngern oder seinen Jüngern, dass er ihnen nach Galiläa vorausgehen wird. Und siehe da, es geschah also. Halleluja, es geschah also. Wie mag es dem Johannes, dem Petrus, dem Jakobus, wie mag es der Maria und all den anderen zumute gewesen sein, als sie ihren Herrn als den Auferstandenen sahen, nicht mehr den, der geschlagen und gemartert wurde, sondern den verherrlichten Herrn, der dem Tode die Macht genommen, die Hölle besiegt, den Teufel überwunden und auferstanden ist. Und dann noch dem Johannes auf der Insel Patmos sagen konnte, ich bin's, das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Siehe, ich war tot, aber nun lebe ich in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist ein Siegestag, ein herrlicher Tag. Und in dieser Auferstehung Jesu Christi, unseres Herrn, ist doch unsere Auferstehung begründet. Das ist doch die Gewissheit, unser Absolut. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er wird auch mich von den Toten auferwecken. Wie viele Liederdichter, wie viele Prediger haben in den fast 2000 Jahren verkündigt, dass Jesus auferstanden ist, gen Himmel gefahren und wiederkommen wird. Wir dürfen in der Zeit leben, in der wir seine herrliche Wiederkunft erwarten dürfen. Er wird wiederkommen, wie wir gelesen haben. Er kam einmal, um für die Sünden der vielen zu sterben. Und er kommt zum zweiten Mal. Er kommt wieder, um alle diejenigen, für deren Sünden er gestorben und die er vergeben hat, die er gereinigt und geheiligt hat, um sie dann heimzuholen in seine Herrlichkeit. Und dann werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Halleluja, gepriesen sei sein herrlicher Name. Glaubt es, er hat den Tod besiegt. Er hat der Hölle die Macht genommen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Es steht doch nicht nur so geschrieben. Es stimmt doch. Es ist doch wahr, oder nicht? Es ist wahr. Unser Herr starb, wurde begraben, ist hinuntergefahren. Das stimmt alles. Hat das Gefängnis gefangen geführt, ist am dritten Tage auferstanden, gen Himmel gefahren und wird wiederkommen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Halleluja! Die Bibel berichtet doch göttliche Tatsachen. Und das ist eine der größten göttlichen Tatsachen, dass unser Herr und Erlöser das Werk vollbracht hat, ganz und gar. Und danach setzte er sich zu Rechten der Majestät und wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt sein werden. Aus 1. Korinther 15, Vers 3, vielleicht bis Vers 6. 1. Korinther 15 von Vers 3. Ich habe euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich auch überkommen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß, und dass er begraben und dass er am dritten Tage auferweckt worden ist, den Schriften gemäß, und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen, darauf ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten jetzt noch leben, einige aber sind entschlafen. Welch ein herrliches Zeugnis! Nicht nur einige Frauen, nicht nur einige Apostel, 500 Brüder ist er auf einmal erschienen. Welch eine Wolke von Zeugen. Und Gott sei Dank, Das sind die richtigen Zeugen. Die waren dabei, als es geschah. Sie haben gesehen, sie haben gehört, sie haben miterlebt. Und auch wir dürfen in diesen Tagen bezeugen, dass auch wir Gott erlebt haben. Wir wissen, dass er mit uns geredet hat. Viele könnten bezeugen, die er geheilt hat, die er gerettet hat, die er befreit hat, denen er sich wirklich kundgetan hat. Wir dürfen gemeinsam ausrufen, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Er lebt, er ist gegenwärtig in den Versammlungen der Heiligen, um zu retten, zu heilen, zu befreien und sein herrliches Evangelium zu einer Gotteskraft zu machen, bei all denen, die von Herzen daran glauben. Wenn es nun doch nur daran liegt, ob wir das so schriftgemäß glauben, wollen wir nicht heute damit beginnen, einfach von Herzen all diese Worte in uns bewegen und sie glauben und uns somit im Glauben auf die Seite Gottes zu stellen und ihm zu vertrauen, dass er das, was noch nicht geschah, doch heute tun kann und geschehen kann. Denn Gott ist gegenwärtig, glaubt es mir. Gott ist unzufrieden, wenn sein Wort nur verkündigt wird und die Leute es zwar hören, es bejahen, aber nicht erleben. Gott ist erst dann zufrieden, wenn sein Wort, das er gesandt hat, ausrichten konnte, wozu er es sandte. Dann ist Freude im Himmel und auf Erden. Bei Gott und bei uns ist dann Freude, wenn das Wort, in diesem Falle das herrliche Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn, zu einer wirklichen, von uns erlebten Gotteskraft werden konnte. Dass auch wir bezeugen können, der Herr hat mich gerettet. Er hat mir vergeben. Er hat mich zu einem Gotteskind gemacht. Ich darf sein Eigentum sein. Vieles, vieles könnte noch gesagt werden. Nur noch eine Stelle. Ich werde mich deshalb nicht entschuldigen, wenn ich sie lese. Gottes Wort könnte man, wie damals Paulus getan hat, bis in die Nacht hinein verkündigen. 2. Korinther Kapitel 5, das uns allen sehr bekannte Wort. 2. Korinther 5. Kapitel von Vers 17. Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist entstanden. Das alles ist aber das Werk Gottes, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung übertragen hat. Denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat. Wir verkündigen die Versöhnung nicht theoretisch. Wir haben sie erlebt. In unserem Herzen ist das, was auf Golgatha geschah, ein Bestandteil von uns geworden. Wir haben Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und das Wort vom Kreuz, das Wort von der Versöhnung, ist in uns niedergelegt worden. Und deshalb verkündigen wir diese Versöhnung Gottes in Christo mit der Menschheit. Aus voller Überzeugung im vollen Glauben. Wir sind Träger dessen, was Gott auf Golgatha getan hat. Wir tragen nicht nur das Evangelium Jesu Christi, des Gekreuzigten, als eine Botschaft. Wir tragen die göttliche Realität mit uns, die durch Golgatha uns zuteil geworden ist. Völlige Erlösung, volles Heil aus Gnaden. Haben wir das begriffen? Haben wir es erlebt? Halleluja! Heute muss dem Unglauben der Kampf angesagt worden sein. Jedem Zweifel. Wer will Gott noch länger lästern? Durch Unglauben Unehre bereiten. Heute wollen wir glauben. Von Herzen glauben, was Gott für uns getan hat. Ich lese Vers 19 noch einmal und dann weiter. Denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat. Für Christus also reden wir als seine Gesandten, da ja Gott durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft für dich und für mich. Für Christus also reden wir als seine Gesandten, da ja Gott durch uns ermahnt. Haben wir es heute verspürt, dass Gottes Wort an uns ergangen ist? Oder haben wir nur jemanden gesehen oder gehört, dessen Stimme er gebraucht hat? Wir wollen niemanden sehen und hören als Jesus allein. Gott ermahnt durch uns, weil uns der Dienst der Versöhnung übertragen worden ist. Und deshalb rufen wir immer wieder aus, lasset euch versöhnen mit Gott. Sollten heute einige in unserer Mitte sein, die dieses Erlebnis mit Gott noch nicht gemacht haben, heute, so ihr seine Stimme gehört habt, und die habt ihr gehört, und die habt ihr gehört. Danach braucht kein Fragezeichen, da kann ein Ausrufezeichen gesetzt werden. Heute, da wir seine Stimme gehört haben, wollen wir unsere Herzen nicht verstocken, sondern an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glauben, der zu unserem Heil am Kreuz auf Golgatha sein Blut und Leben gelassen hat. Gott war in Christo und hat die Welt mit sich selber versöhnt, hat all unsere Übertretungen vergeben und uns Gnade und Heil geschenkt. Welch ein Vorrecht, gläubig werden zu dürfen. Welch ein Vorrecht, die Stimme Gottes, die Stimme des Wortes, des Evangeliums zu hören und dann darauf einzugehen, teilzuhaben, anzunehmen und Gott heute zu erleben. Gelobt sei sein Name. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und verharren im stillen Gebet. Sicher hat der Herr durch sein Wort nicht nur gesprochen, er hat auch gerufen. Er hat gerufen. Und ihr wisst, dass er gerufen hat. Jeder hat es verspürt. Heute möchten wir damit beginnen, für diejenigen zu beten, die ihr Leben jetzt Gott ganz weihen möchten. Einfach den Entschluss, hier vor dem Angesicht Gottes unter der Verkündigung des Wortes gefasst haben, ihr Leben Gott zu weihen, die Vergebung und so weiter anzunehmen und Gott wirklich zu erleben. Während alle Häupter geneigt und wir im Gebet waren, lasst mich doch fragen, wer möchte in das Gebet mit eingeschlossen werden? Heb kurz die Hand. Dankeschön, danke, danke, danke. Gott segne, Gott segne. Vielleicht sind gläubige Brüder und Schwestern in unserer Mitte, die es einfach spüren, dem Herrn näher zu kommen, sich ihm ganz zu weihen und hinzugeben. Vielleicht ist hier und da noch ein Bruch mit der Welt nötig. Wir wissen, was die Heilige Schrift sagt. Habt keinen Teil mit den Ungläubigen. Ziert nicht am fremden Joch. Was hat Licht mit Finsternis gemeinsam? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Wenn ihr spürt, dass da noch irgendetwas ist, das euch zurückhält, irgendwie bindet, dann kann es jetzt der Augenblick sein. Gerade jetzt. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Vielleicht sind auch Kranke hier, die irgendwie Not haben und vielleicht manchmal sogar verzweifelt sind. Eventuell die Älterwerdenden, die das Weh am Leibe hier und da spüren. Ihr Lieben, Gott hat uns ja keine ewige Gesundheit in diesem hinfälligen Leibe verheißen. Wohl hat er gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und das glauben wir von ganzem Herzen. Es soll heute an dieser Stätte offenbar werden, dass das Wort Gottes in jeder Weise und an jedem bestätigt wird, als wahr bestätigt wird, an den Verlorenen durch Rettung, an den Gebundenen durch Befreiung, an den Kranken durch Heilung. Herr, allmächtiger Gott, gemeinsam kommen wir zu dir. Wir haben dein Wort gehört und wir glauben, wie die Schrift sagt, lass jetzt Ströme lebendigen Wassers fließen. Möge jetzt den Verlorenen die Rettung und das Heil Gottes zuteil werden. Herr, schenk ihnen Glauben aus der Predigt, gewirkt durch den Heiligen Geist, dass sie jetzt glauben können, dass du ihnen ihre Sünden vergeben hast. Herr, wenn sie dich anrufen, dann wirst du sie erhören. Lege es jetzt in das Herz eines jeden, dich anzurufen und einfach zu sagen, treuer Herr Jesus, sei mir Sünder gnädig. Sohn Gottes, erbarme dich meiner und vergib mir alle Schuld und Sünde und nimm mich an. Dann haben wir die Verheißung, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Könnt ihr heute glauben, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz auf Golgatha zu unserem Heil starb? So sagt Amen. Halleluja. an alle, die gebunden sind, könnt ihr heute glauben, was unser Herr gesagt hat, was von ihm in Jesaja 61 und in Lukas 4 geschrieben steht, und dass er heute noch derselbe ist. Er spricht: Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, um den Gefangenen die Freilassung und den Gebundenen zu sagen, dass sie los sind, und allen das angenehme Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Herr, du hast heute Evangelium Jesu Christi in unserer Mitte verkündigen lassen. Wir danken dir dafür. Möge jetzt die Salbung des Heiligen Geistes über dein Volk herabkommen, so dass alles geordnet und in den rechten Stand gebracht werden kann. Geliebter Herr, auch die Kranken legen wir dir hin, in dem völligen Glauben, dass du um ihrer Willen geschlagen und gemartert wurdest. Die Strafe ward auf dich gelegt zu unserem Frieden, und durch deine Wunden sind wir geheilt worden. Ich danke dir dafür, vollstrecke das Wort jetzt und mach das Evangelium zu einer Gotteskraft, Heilungskraft, Rettungskraft, Befreiungskraft, und segne uns alle aus dem Reichtum deiner Gnade. Dir, dem allmächtigen Gott, danken wir heute in besonderer Weise für die Auferstehung Jesu Christi, unseres Herrn. Wir glauben es, dass er auferstanden ist, gen Himmel gefahren, die Stätte bereitet hat und wiederkommen wird, die seinen heimzuholen. Geliebter Herr, schenk uns auch eine mächtige Ausgießung deines Heiligen Geistes, eine Wiedererstattung aller Gaben und aller Früchte, aller Dienste, aller Ämter. Möge dein Geist in unserer Mitte walten, zur Ehre und zum Preise deines wunderbaren und heiligen Namens. Nochmal sagen wir dir Dank für alles, in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.